Was passiert, wenn Schule nicht nur Wissen vermittelt, sondern Sinn stiftet? Wenn nicht nur Falsches angestrichen, sondern herausgearbeitet wird, was man so richtig gut kann? In dieser Folge geht's gemeinsam mit Professor Andreas Dengel von der Goethe-Universität Frankfurt um die Ikigai-Schule und darum, wie künstliche Intelligenz uns helfen kann, das zu finden, wofür es sich morgens lohnt, aufzustehen. Und da das nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler relevant ist, sondern vielleicht auch für uns selbst, nehmen Sie sich gerne einen Zettel und einen Stift zur Hand. Und zeichnen Sie nun auf das Papier oder im Geiste 4 sich überlappende Kreise. Einen oben, einen unten, einen rechts und einen links, sodass in der Mitte eine Schnittfläche entsteht. Und was ist damit auf sich hat, das erfahren wir in dieser Folge.
Sie hören den Podcast der Hessischen Lehrkräfteakademie.
Willkommen zu einer neuen langen Sonntagsfolge am 4. Advent. Mein Name ist Marina Bonja-Prasop und mir virtuell gegenüber sitzt mein heutiger Gast. Er stand schon auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Mittlerweile ist er zwar nicht mehr ganz Under 30, hat die Zeit aber ziemlich gut genutzt. Er forscht nicht nur zu Themen wie immersivem Lernen, also Augmented und Virtual Reality. Dazu haben wir im Türchen 24 noch was für Sie. Und Computer Science Unplugged, also Informatikunterricht ohne Strom. Und begleitet die Einführung des neuen Schulfachs Digitale Welt in Hessen, über das wir in den letzten beiden Folgen so einiges gehört haben? Nein, er beschäftigt sich außerdem mit der Frage, wie Schule und Unterricht mit, über und trotz KI gelingen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Andreas Dengel, Professor für Didaktik der Informatik an der Goethe-Universität Frankfurt. Herzlich willkommen, Andi.
Danke für die Einladung, Marina.
Anja, dein Vorträgen über KI in der Schule spielt eigentlich aber auch nochmal ein ganz anderes Thema immer wieder eine Rolle, nämlich die Ikigai-Schule, um die es heute gehen soll. Als ich meiner Kollegin erzählt habe, was das Thema unserer 4. Adventsfolge ist, sagte sie, Ikigai, ist das nicht eine Rapperin? Das stimmt nicht ganz. Erkläre du uns doch bitte, was eigentlich dahinter steckt.
Das hört sich ein bisschen so an tatsächlich. Ikigai kommt eigentlich aus dem Japanischen. Es ist eigentlich so ein Alltagswort. Das kann man so übersetzen wie, wofür es sich zu leben lohnt. Es wird ganz gerne übersetzt, warum ich aufstehe. Also warum ich morgens aufstehe und wofür ich meine Energie aufwende. Und Ikigai ist etwas, das ist im Japanischen eigentlich ganz stark im Alltag verankert. Diese 4 Kreise, die du gerade schon aufgemalt hast oder aufmalen hast lassen, die kommen gar nicht aus dieser japanischen Tradition, sondern das ist sozusagen die westliche Interpretation dieses Ikigai-Konzepts. Ich finde das aber trotzdem ganz interessant und was das mit Bildung zu tun hat, das können wir auch gleich mal ein bisschen in der Tiefe betrachten. Wir können erstmal über diese legendären 4 Kreise sprechen, was da denn drinstehen soll.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ursprünglich kommt Ikigai aus Japan, wie du ja schon gesagt hast. Und ich habe mich euphorisch in der Vorbereitung in der Bahnhofsbuchhandlung, wo ich sehr viel Zeit verbringe, den Bestseller von Ken Mogi gekauft und dachte, damit bereite ich mich jetzt auf die heutige Folge vor. Und in dem ganzen Buch ging es nicht einmal um diese 4 Kreise.
Richtig. In Ken Mogis Werk geht es vor allem darum, dass er Menschen sozusagen auch in ihrem Alltag folgt, die ihr Ikigai gefunden haben. Das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend ausgedrückt, aber wo Ken Mogi sieht, dass diese Menschen ihr Tun mit Leidenschaft verfolgen und dass sie gerne morgens aufstehen. Und dieses Ikigai, was diese Menschen finden, das sind gar keine riesengroßen, weltbewegenden Dinge, sondern das sind teilweise einfach, naja, seinen Garten pflegen oder eben auch Töpfern zum Beispiel. Da gibt es ein Beispiel von einem ganz berühmten Töpfermeister. Und das sind eben diese kleinen Dinge, wofür diese Menschen morgens aufstehen. Das sind gar nicht oft diese weltbewegenden Sachen.
Aber dann geht es ja jetzt eigentlich heute um diese 4 Kreise, die unsere Zuhörenden vor sich liegen haben. Erzähl uns, worum geht es bei diesen 4 Kreisen?
Richtig. Diese vier Kreise sind sozusagen die westliche Interpretation des Ikigais, um uns das Ikigai ein bisschen zugänglicher zu machen. Und je nach Interpretation findet man hier unterschiedliche Wörter da drin. Man kann zum Beispiel reinschreiben, naja, was ich liebe. Das umfasst sozusagen alles, wofür ich mich begeistere, worin meine Interessen liegen. Dann gibt es noch einen anderen Kreis, da kann man reinschreiben, was ich kann. Und das ist sozusagen meine ganzen Kompetenzen, also worin bin ich denn eigentlich gut? Meistens gibt es noch einen Kreis, der heißt, was die Welt braucht. Und das ist so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen Werteorientierung, also was braucht die Welt eigentlich, was kann ich der Welt zurückgeben? Und jetzt kommt dieser ganz klassisch westliche Part rein, im Englischen what you can be paid for oder wofür du bezahlt werden kannst. Und wenn man jetzt sich diese Schnittmenge anschaut zwischen dem, was du liebst, was du kannst, was die Welt braucht und wofür du bezahlt werden kannst, dann könnte man auf die Idee kommen, genau wenn ich irgendetwas finde, wo ich genau diese vier Fragen vereine, dann finde ich meinen Lebenssinn. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hochgetrabt ausgedrückt. Aber ich glaube, dass es ein ganz gutes Konzept für Schule sein kann, und zwar für die Begabungsförderung.
Ja, bevor wir da noch weiter drauf eingehen, was Ikigai jetzt mit unserer Schule macht und mit unserem Unterricht auch, würde ich gerne die allererste Frage, den allerersten Kreis kurz challengen. Du hast gesagt, man kann sich fragen, was man liebt, was einen begeistert. Zum einen habe ich im Gespräch mit meinen Schülerinnen und Schülern oft festgestellt, dass sie das gar nicht sagen können. Was liebst du? Liebe, ganz großes Wort. Und zum anderen habe ich einen Artikel gelesen von dem Psychologen Adam Mastroianni. Der hat Ende September einen Blogpost geschrieben, den ich ganz spannend fand. Und der stated nämlich, dass tu, was du liebst, tatsächlich der gefährlichste Satz ist, den wir haben. Weil wir dadurch gerade jungen Menschen, die so auf der Sinnsuche sind, auf der Suche nach dem Job ihres Traumes, dass sie dann so ein bisschen mit den falschen Vorstellungen rangehen, dass man dann jeden Tag völlig euphorisch und juhuend und juchzend zur Arbeit kommt und alles nur noch rosarot ist und glitzert. Und er sagt, das, was ich liebe und das, was ich den ganzen Rest meines Lebens tun will, das muss schon auch ein kleines bisschen nerven. Das muss mich irgendwie gut nerven. Das muss mich so nerven, dass ich nicht davon ablassen kann, es irgendwie reparieren zu wollen, verändern zu wollen, dran arbeiten zu wollen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz hilfreicher Hinweis für unsere Klassen und für unsere Lernenden, die ja letztendlich in ihrer Social-Media-Welt, in ihren ganzen Filterbubbeln so verwöhnt werden vom Algorithmus, dass sie das natürlich lieben. Sie sitzen auf der Couch, liegen in ihren Betten, scrollen durch ihren TikTok-Feed und sehen nur das, was sie gerne mögen und was so gar nicht anstrengend ist. Und dabei ist vielleicht das, was wir lieben, der Job, den wir mal ausüben wollen, vielleicht dann doch auch ein bisschen nervig und ein bisschen anstrengend. Und entsprechend kommt Mastroianni zu dem Ergebnis oder zu dem Hinweis, dass wir Jugendliche gar nicht so sehr fragen sollen, was sie lieben, sondern was sie so sehr nervt, dass sie es ändern wollen.
Das ist ein super spannender Take. Ich glaube, dass man sich auch da tatsächlich ein bisschen distanzieren muss von eben diesem klassischen Kreismodell. Natürlich, es ist sehr unrealistisch, genau etwas zu finden, was ich liebe, worin ich gut bin, was die Welt braucht und dafür kriege ich auch noch eine Menge Geld. Das ist natürlich sehr idealistisch gedacht. Ich glaube aber, und da komme ich auf das zurück, was du zu Social Media gesagt hast, ich glaube, dass wir genau da aber auch das finden können, was wir lieben, weil genau so funktionieren ja diese Algorithmen. Dieses Ding gerade bei Instagram, das ist ja literally ein Herz, das ich hier anklicke. Da sage ich ja schon, genau das gefällt mir. Und sozusagen mein Feed spiegelt perfekt wider, was in diesem ersten Kreis eigentlich zu finden wäre. Du hast auch gesagt, ja, die Schülerinnen und Schüler wissen oft gar nicht, was sie eigentlich lieben. Richtig, weil Liebe natürlich ein sehr großes Wort ist, aber was sie interessiert, was sie liken, wem sie folgen und so weiter, das sind ja alles Interessen. Warum like ich diese Sachen? Weil ich mehr davon sehen will. Wenn ich in meinem Feed Da sehe ich dann vielleicht ein Pinguin-Video und da sehe ich ein Fußball-Video. Und wenn ich dieses Pinguin-Video, ich muss es nicht mal liken, ich muss es nur 2 Sekunden länger anschauen als das Fußball-Video und schon bekomme ich natürlich 10-mal mehr Pinguin-Videos angezeigt als das Fußball-Video. Und so werden ja unsere Recommendation Algorithms, also unsere Empfehlungsalgorithmen in allen sozialen Medien, auch, also auch in YouTube und egal in welchen anderen Geschichten, auch bei Spotify funktioniert ja ganz genauso. Genauso werden diese Algorithmen genau auf das getrimmt, was wir lieben. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht der Lebensweg für alle, dass alle sagen müssen, okay, ich muss meinen Beruf lieben. Viele haben sehr gerne diese Trennung. Viele haben sehr gerne die Trennung und sagen, naja, ich will eigentlich nur was machen, darin bin ich halbwegs gut, aber ich möchte meine Leidenschaften für mich behalten. Das ist durchaus, das ist natürlich ein wertvoller Lebensweg. Ich kenne sehr viele Künstler in allen möglichen Bereichen der Musikbranche, Kunstbranche, die genau das sagen. Sie wollen in ihrem Day-to-Day-Job auf keinen Fall etwas damit zu tun haben, mit dem, was sie lieben, weil das, was sie lieben, da wollen sie ihre Leidenschaft reinsetzen und eigentlich gar kein Geld verdienen damit. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber ich sage mal gerne, ich sehe das auch gar nicht als Berufsorientierungsframework, sondern ich sehe das eher als ein Framework zur Begabungsförderung. Und ich glaube, dass wir in Schule, wenn wir Bildung individuell denken wollen, dann glaube ich, können wir diesem Framework ganz gut folgen, weil wir nämlich Kinder oder Jugendlichen, die ihre Begabungen suchen, das ist ja noch diese Findungsphase, denen können wir genau durch solche Fragen nämlich helfen. Ja, was interessiert dich denn? Worin bist du denn gut? Was ist dir denn wichtig an der Welt? Und da, ich bin auch eher jemand, der sagt gar nicht, was braucht die Welt, sondern was ist dir wichtig an der Welt? Also ist mir zum Beispiel ist Tierschutz ein sehr, sehr wichtiges Thema. Anderen Menschen ist Demokratiebildung, Gleichstellung, alles Mögliche. Das sind alles Themen, die Menschen unterschiedlich wichtig sind. Und deswegen glaube ich, dass diese Werteorientierung da auch mit reinspielt. Und dieses, wofür ich bezahlt werden kann, das würde ich ganz gern streichen und ersetzen durch ein Was brauche ich? Und für manche ist das Geld natürlich, aber für andere ist das überhaupt kein Geld. Für andere ist das was ganz was anderes. Für andere ist das einfach nur eine Erfüllung, die sie suchen. Für andere ist es auch soziale Gemeinschaft, Engagement und so weiter. Und deswegen sehe ich da eher die Bedürfnisorientierung dahinter. Aber das Ganze zusammen, glaube ich, können wir gut auf den schulischen Kontext übertragen.
Ja, absolut. Und tatsächlich haben wir da in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon einiges drüber gehört, nämlich wie steigern wir Motivation, wie ermöglichen wir Kompetenz erleben und Verantwortung auch für den eigenen Arbeits- und Lernprozess. Und wir haben in einer der letzten Sonntagsfolgen auch die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan schon angesprochen. Was benötigt es alles für die intrinsische Motivation unserer Schülerinnen und Schüler? Und das spiegelt sich ja letztendlich auch hier wieder in deiner Ikigai-Schule und in deiner Idee von einer Schule der Zukunft. Aber wie sieht denn nun diese Ikigai-Schule genau aus? Wir haben einiges über die Ziele jetzt gehört, aber wie stellst du dir die Umsetzung in der Praxis vor?
Gut, wir müssen uns erstmal ansehen, wo sind wir überhaupt? Wir sind aktuell in einem Schulsystem, das ist über 200 Jahre gewachsen eigentlich, von einem Fächerkanon, der wurde 1814, glaube ich, nagel mich nicht auf die Jahreszahl festgelegt und relativ wenig verändert seitdem. Damals war das super, damals war Deutschland Bildungselite absolut und wir haben dann irgendwann, naja, kam dann der PISA-Schock Anfang der 2000er, da haben wir festgestellt, oh, irgendwie sind wir gar nicht mehr so die Bildungselite, die wir früher mal waren oder von der wir dachten, dass wir sie sind. Und man ist übergegangen zu den ganzen kompetenzorientierten Lehrplänen, weg von der Inhaltsorientierung hin zur Output-Orientierung. Und seit wir diese Output-Orientierung verfolgen, sind wir sehr stark in einer, naja, ich sag mal, Defizitorientierung auch. Wir versuchen nicht, das rauszufinden, was die Kinder gut können und diese Stärken zu fördern, sondern wir versuchen, die Schwächen rauszufinden und diese Schwächen auszumerzen, damit wir am Ende eine möglichst homogene Gesellschaft haben, die natürlich, der Gedanke dahinter ist, allen sollen am Ende die gleichen Möglichkeiten geboten werden. Sie sollen möglichst ein breites Studienangebot nutzen können, eine breite Ausbildungspalette nutzen können, eine breite Berufspalette nutzen können. Das ist der an sich gute Gedanke dahinter. Was wir aber vergessen, ist, dass wir als Menschen einfach so individuell sind. Und diese Individualität geht leider oft in der Schule verloren. Und alles, was ich mit Ikigai-Schule, so philosophisch sich das auch anhört, Alles, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir wegkommen müssen von dieser Homogenität und diese Heterogenität embracen müssen, dass wir wirklich sagen, okay, wir akzeptieren, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse, eigene Begabungen, eigene Kompetenzen, eigene Interessen und auch eigene Werte. Und wenn wir das schaffen, in der Schule zu verfolgen, dann glaube ich, sind wir einen ganz großen Schritt weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, das hatten wir doch alles schon. Die Reformpädagogik, die will ja genau das. Also von Waldorf über Pestalozzi, über alle Reformpädagogen zusammen, die wollen ja genau das. Die wollen diese Schülerorientierung, Schülerzentrierung. Ist das nicht einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen? Das habe ich immer mal wieder bei irgendwelchen Vorträgen gehört. Und ich glaube, naja, es ist alter Wein. Es sind genau diese alten reformpädagogischen Konzepte, aber nicht in neuen Schläuchen, sondern durch neue Prozessoren. Weil, und jetzt kommt hier nämlich der Ikigai, der AI-Teil am Ende, also der Ikigai.
Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Ja.
Genau. Und ich sage mal, dieser AI-Teil, das sind die neuen Prozessoren und die ermöglichen uns, dass wir diese wirklich sehr alten Konzepte, dass wir die wirklich umsetzen können. Natürlich, wenn ich in den 90er Jahren als Lehrperson oder auch, ich sag mal, auch vor 5 Jahren, wenn ich vor 5 Jahren vor 30 Schülerinnen und Schülern stehe, wie soll ich jedem Einzelnen ein individualisiertes, an seine Interessen, an sein Kompetenzniveau angepasstes an Lehr-Lern-Angebot bieten können? Wie soll das funktionieren? Also die zeitlichen Ressourcen habe ich nicht als Lehrperson. Und jetzt haben wir aber diese Technologien, die uns dabei unterstützen können. Und ich sage auch immer ganz gerne, naja, es dauert noch so 5 Jahre, vielleicht 10, wie auch immer. Aber Lehrpersonen werden sich immer mehr zurückziehen von dieser Showman- oder Showwoman-Rolle, wie sie vor einem Klassenzimmer stehen und wie ein Plenum bespaßen, eigentlich wie bei einer Vorlesung. Und wir werden immer mehr hingehen, dass wir eine lernbegleitende Rolle einnehmen werden. Also sozusagen einen Unterstützer oder eine Unterstützerin in einem individuellen Lernprozess. Und die KI kann dann eben zum Unterstützer des Unterstützers werden und uns genau damit helfen, dass wir diese individualisierten Angebote schaffen. Und das kann heißen, einfach kompetenzorientiert, dass zum Beispiel, ich berichte mal ganz gern von unserem Lese-Kids-Projekt oder Lese-KI-Projekt, also Lesekompetenz fördern durch künstliche Intelligenz und digitales Storytelling, in Kooperation mit der TU Dortmund und der Vodafone-Stiftung. Da gehen wir zum Beispiel so vor, dass wir Schülerinnen und Schülern kompetenzorientierte und interessensorientierte Lesetexte geben. Die Lehrpersonen wählen für jedes Kind in der Klasse aus, welches Lesekompetenzniveau es hat. Dafür hilft am Anfang ein Eingangstest, wo das Leseverständnis abgeprüft wird. Und damit können dann die Lehrpersonen Kompetenzniveaus zuordnen. Das heißt, die Geschichten, die Kinder bekommen, die werden dann genau auf diesem Lesekompetenzniveau sein. Das heißt zum Beispiel auf Lesekompetenzniveau 1, wenn jemand gerade Deutsch als Zweitsprache hat oder so, dann kommen nur Hauptsätze vor, dann kommen nur sehr einfache Wörter vor, die in einem bestimmten Grundwortschatz sind. Und je höher das Kompetenzniveau, umso komplexer und länger werden natürlich auch die Geschichten. So, das ist die Lehrpersonenseite. Das ist die Kompetenzorientierung sozusagen, dieser Kreis. Was kann ich? Was kann ich gut oder was kann ich wie gut? Und jetzt kommen wir natürlich auch noch auf die anderen Seiten, weil die Kinder haben natürlich auch unterschiedliche Interessen, sie haben unterschiedliche Werte und die können sie in dieser Plattform zum Beispiel auch direkt eingeben. Wenn es im allerersten Teil geht es um Detektivgeschichten, das ist so der erste Lesepfad, dann können die eingeben, die eine interessiert sich vielleicht voll für Skateboardfahren und die will dann eine Detektivgeschichte auf dem Skatepark und jemand anderes interessiert sich total für Minecraft oder für den Reiterhof oder wie auch immer. Und dann kann ich diese Geschichten individualisieren. Dann bekomme ich am Ende eine auf mein Kompetenzniveau plus meine Interessen zugeschnittene Geschichte. Und wir konnten da auch feststellen, dass das Leseinteresse steigt natürlich, wenn man solche Plattformen nutzt. Aber das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, wie KI genau diese Ikigai-Schule befördern kann. Dass wir eben genau diese reformpädagogischen Konzepte nehmen und jetzt durch diese neuen Technologien jagen.
Also ich habe in meiner Unterrichtsvorbereitung tatsächlich auch das Gefühl, ich verbringe schon noch genauso viel Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, aber mein Unterricht ist da durch KI definitiv besser geworden, weil ich endlich den Unterricht machen kann, den ich im Studium und Referendariat gelernt habe zu machen, aber wo mir in den letzten Jahren einfach die Zeit gefehlt hat, da wirklich 25, 26, 27 Stunden genau so zu planen und zu strukturieren, zu individualisieren, zu differenzieren und so weiter. Und jetzt habe ich bin Englischlehrerin, mit einem Klick die Möglichkeit, direkt verschiedene Sprachniveaustufen zu generieren oder eben auch entsprechend zu individualisieren nach Interessenslage. Und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil von der Nutzung von KI im Unterricht und letztendlich ja auch durch Telly, die wir dann in Hessen jetzt haben.
Absolut. Und idealerweise hört das natürlich nicht bei der Lehrperson auf, sondern die KI kann natürlich auch von den Lernenden genutzt werden. Und weil du gerade Telly angesprochen hast, gerade die Lernenden können dann selbstgesteuert mit diesen mit bereitgestellten Assistenten, mit bereitgestellten Lernszenarien oder auch mit bereitgestellten Persönlichkeiten arbeiten. Und genau diese Selbststeuerung, ich glaube, das ist mit der Kern dieser Idee einer Ikigai-Schule, oder wem das Ganze zu philosophisch ist, der kann das Ganze auch Begabungs-, Interessens-, Wert- und bedürfnisorientierte Schule nennen, geht genauso, ist halt ein bisschen länger, aber das ist genau der Kern, diese Selbststeuerung, das werden wir ab der Grundschule fördern müssen, dass Kinder in der Lage sind, zum einen ihren eigenen Lernfortschritt einschätzen zu können. Also wie weit bin ich eigentlich bei einem bestimmten Lehrziel? Das nennt sich ja, also haben wir auch dieses Konzept des Advanced Organizers, dass wir sehr offen kommunizieren, was wollen wir eigentlich erreichen? Warum wollen wir das mit euch erreichen? Und dass die Kinder dann wirklich in der Lage sind, ihren eigenen Fortschritt in bestimmten Lehrzielen einschätzen zu können und dann die richtigen Fragen zu stellen. Weil eben dieses Miteinander, wir wollen natürlich, wollen wir im Unterricht viel mehr auf dieses soziale Miteinander gehen, dass wir individuell dann Hilfe geben können, aber natürlich trotzdem unterstützt durch eben diese Technologien, weil wir können natürlich auch keine 30 Fragen gleichzeitig beantworten und daher ist diese Selbststeuerung sehr, sehr wichtig, um eben diesen individualisierten Lernprozess zu ermöglichen.
Das ist in vergangenen Folgen auch immer wieder angeklungen. Wir hatten Folgen zu Lernbegleitung zum Beispiel, zu Portfolio- und E-Portfolio-Arbeit. Also da verweise ich gerne nochmal auf die vergangenen Folgen. Wir verlinken die entsprechenden Fortbildungen auch nochmal in den Shownotes und der Begleit-E-Mail. Wir haben da vom Dezernat Medien ganz, ganz viele Angebote, wo sich Lehrkräfte, auch wenn die Schule nicht offiziell eine Ikigai-Schule ist, doch genau mit diesen Themen beschäftigen können, inklusive auch dem, was es für uns Lehrkräfte bedeutet, unser Rollenverständnis dann doch nochmal zu überdenken, weil das ist ja letztendlich für uns auch einiges an Arbeit, sich nicht mehr als Wissensmonopolist zu verstehen im Klassenzimmer, sondern eben, wenn KI da ist, wenn digitale Medien da sind, ist die Wissensvermittlung gar nicht mehr so die Priorität für uns Lehrkräfte, das hast du eben ja auch gesagt. Und auch dafür bieten wir zum Beispiel die Fortbildung Growth Mindset an, die hier vielleicht ganz gut anknüpfen kann. Und Andi, zum Ende unserer Podcast-Folge würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich auch allen anderen Gästen der Sonntagsfolge gestellt habe, nämlich wir denken uns mal in das Jahr 2050.
Okay, ich bin im Jahr 2050, gut.
2050, es ist nicht mehr ganz so weit hin, es ist quasi eine Generation, 30 Jahre fast. In drei Worten, wie sieht die Zukunftsschule da aus?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass, wenn man versucht, diese Frage zu beantworten, eine sichere Antwort kann man nie geben. Gib mir kurz, warte, drei oder vier Worte?
Drei.
Individuell, selbstgesteuert und menschlich.
Das waren wunderbare Abschlussworte für den vierten Advent, glaube ich. Andi, dir vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörenden, bleibt mir nichts anderes, als Sie an diese Zeichnung vom Anfang nochmal zu erinnern. Vielleicht haben Sie sich jetzt schon Notizen gemacht, vielleicht ist es aber auch eine gute Idee für die Weihnachtsferien, sich genau das mal zu überlegen. Was ist Ihr Ikigai? Und wenn Ihnen das mit Papier und Stift jetzt etwas schwer fällt, habe ich Ihnen einen Prompt geschrieben, den Sie ganz wunderbar in Telly einfügen können und werden dann zur Findung Ihres persönlichen Ikigais, zumindest zu ein paar Vorschlägen, durchgeführt. Das lässt sich natürlich auch wunderbar im Klassenraum machen mit Schülerinnen und Schülern. Sie können den Prompt einfach in ein Telly-Lernszenario reinkopieren und dann mal schauen, was Ihre Schülerinnen und Schüler so über sich selbst erfahren. Alle Fortbildungen des Dezernatsmedien zum heutigen Thema finden Sie natürlich wie immer in der Begleit-E-Mail und in den Shownotes. Bis morgen!